Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur April-Ausgabe. Wir machen jetzt einen gemeinsamen Ausflug nach Darmstadt. Darmstadt liegt rund 30 Kilometer südlich von Frankfurt am Main und ist die Heimat vom Jazz-Institut. Das Jazz-Institut ist mehr als nur ein Archiv. Es ist ein Recherchezentrum und ein Hort von vielen spannenden Geschichten um und über den Jazz. Der musikalische Ausklang wie immer mit dem aktuellen Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jazz & More. Der Musikjournalist Christoph Thurnherr stellt hier in diesem Monat das Trio Lumor vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz-Kur. Podcast.
Jazz-Kur. 1990 ist das Jazz-Institut gegründet worden und 7 Jahre später ist es an seinen heutigen Standort gezogen, nämlich in ein barockes Jagdschloss, im sogenannten Bessunger Kavaliershaus im Stadtteil Bessungen von Darmstadt. In diesem Haus treffen wir jetzt gerade auf der Wolfram Knauer. Der Wolfram Knauer ist Mitbegründer und bis heute der Leiter vom Jazz-Institut. Gemeinsam mit ihm spazieren wir durchs Haus und erfahren, warum es das Institut überhaupt gibt und welche Aufgaben das es wahrnimmt.
Darmstadt hat eine lange Tradition der Kulturförderung und insbesondere auch der Musikförderung. Seit 1946 gibt es hier die Ferienkurse für neue Musik, ein Festival, ein Workshop, eine Konferenz zu Fragen der zeitgenössischen komponierten Musik. Initiiert vom damaligen Kulturamtsleiter und dem Oberbürgermeister der Stadt, so ein bisschen ein Antidot gegen den Narzissmus, in dem ja die neue Musik verboten war. Und in den 80er Jahren wurde das Institut, ein städtisches Institut, das diese Ferienkurse für neue Musik organisiert, erweitert um eine große Jazzsammlung, die Sammlung von Joachim Ernst Behrendt, dem Kritiker, Produzenten, Radiomann, Festivalmacher aus Baden-Baden, der sich immer mehr vom Jazz entfernte und sich für andere Dinge interessierte und seine Sammlung verkaufen wollte. Davon hörte damals die Stadt Darmstadt und hat gesagt, das ist doch eigentlich eine hervorragende Ergänzung des Instituts für Neue Musik und hat die Sammlung gekauft. Diese Sammlung war also erst Teil dieses Instituts, das sich mit zeitgenössischer komponierter Musik beschäftigte. Und dann stellte man relativ schnell fest, dass die Interessen der Kundinnen und Kunden sich doch sehr unterschieden zwischen neuer Musik und Jazz. Und es gab 1988 eine große Ausstellung, That's Jazz, der Sound des 20. Jahrhunderts, hier auf der Mathildenhöhe, dem städtischen Museum, einem wunderschönen Jugendstilensemble. Es war die erste Ausstellung überhaupt, die es über die Jazzgeschichte gab, weltweit. Und die mündete in einem 800 Seiten starken Katalog mit vielen Fotos und vielen, vielen Aufsätzen. Noch heute sehr, sehr lesenswert. Und danach entsteht die Stadt, wir gründen jetzt ein eigenständiges Institut, das die Jazzsammlung übernimmt, das sich mit Jazzfragen beschäftigt. Und dass diese Entscheidung fiel glücklicherweise vor der Wiedervereinigung, also bevor die Kommune wusste, was für Kosten wahrscheinlich auf die Städte und Gemeinden hier zukommen würde im Laufe der Wiedervereinigung. 1990 wurde das Jazz-Institut gegründet und seitdem gibt es uns, seit 33 Jahren inzwischen.
Ich habe der Wolfram Knauer gebeten, 3 Songs auszusuchen, die wir während dem Besuch im Institut werden hören. Der erste Wunsch war Duke Ellington, irgendetwas vom Album Money Jungle. Und das machen wir jetzt und hören Solitude.
Thank you.
Wie wir gerade gehört haben vom Wolfram Knauer, basiert das Jazz-Institut anfänglich vor allem auf der Sammlung von Joachim Ernst Behrendt, einem Verfasser vom Jazzbuch. Der Journalist und Musikkritiker Konrad Heidkamp hat in der Zeitung «Die Zeit» 2005 über das Jazzbuch geschrieben. Das ist kein Lexikon, kein Führer oder Guide, es ist das Buch über den Jazz.
Er war Journalist, er war ein hervorragender Journalist, vielleicht einer der ganz wenigen Wissenschaftsjournalisten jener, also in der Zeit war ja Wissenschaftsjournalismus in Deutschland zumindest eher verpönt, weil entweder man war Wissenschaftler oder man war Journalist, aber so dieses Zwischending, das es in Amerika immer gab, das gab es hier nicht so sehr. Und Behrendt war einer von wenigen, die das sehr, sehr gut beherrschten. Und das macht ihn auch so populär, weil er dazu in der Lage war, komplexe Zusammenhänge so runterzubrechen, dass sie für Laien oder für Leute, die sich mit der Materie nicht so auskannten, relativ leicht zugänglich wurden. Das war auch letzten Endes der Erfolg seines Jazzbuchs, das ja in viele Sprachen übersetzt wurde, dass er dazu in der Lage war, diese komplexe Jazzgeschichte aufzudröseln und zu sagen, also ich behaupte jetzt einfach mal, alle 10 Jahre gab es einen neuen Stil und der sah so und so aus, das waren die wichtigsten Musiker. Das waren die wichtigsten Musiker auf ihren Instrumenten. So und so hat sich die Spielmanier verändert. Und das hat er so gemacht, dass man auch als Anfänger eigentlich sich an diesem Buch entlanghangeln konnte. Natürlich stimmt da nicht immer alles, weil die Realität komplexer ist. Aber er hat einem eine gute Matrix an die Hand gegeben, mit der man die Jazzgeschichte ganz gut verstehen konnte.
Der Wolfram Knauer selber ist Musikwissenschaftler, ist einer von den wenigen, wo auch zum Jazz geforscht hat und forscht, schreibt Bücher, veröffentlicht, publiziert, lehrt, unterrichtet und ist vom ersten Tag an in dem Jazz-Institut daheim.
Ich bin Musikwissenschaftler, habe also Musikwissenschaft studiert in Kiel, habe mich immer für Jazz interessiert, also Jazz war schon immer so ein bisschen die Leidenschaft, gar nicht so sehr der Studieninhalt. In der Musikwissenschaft beschäftigt man sich vor allen Dingen mit der komponierten europäischen Musik. Aber ich hatte einen Dozenten, einen Professor an der Kieler Universität, der sich sehr für Jazz interessierte und der von meiner Leidenschaft wusste und mich dazu drängte, meine Promotion über ein Jazzthema zu machen, nämlich über das Modern Jazz Quartet. Und die habe ich 1989 abgeschlossen und kurz darauf, also noch eine Weile in Kiel gearbeitet und kurz darauf dann diese Stelle hier gekriegt. Ich bin von Anfang an, mein erster Arbeitstag bei der Stadt Darmstadt, wir sind eine städtische Einrichtung, muss ich dazu sagen, mein erster Arbeitstag als Angestellter der Stadt war der 1. September 1990 und das ist sozusagen die Gründungsstunde des Instituts.
Ich habe Wolfram Knauers Mikrofon in die Hand gedrückt und gebeten, uns durchs Haus zu führen und zu erzählen, was ihm wichtig erscheint. Der Anfang machen wir gerade in seinem Büro. Wir stehen vor einem Tisch, wo einzelne Papiere in Mäppchen rumliegen.
Wir beginnen einfach hier, weil hier der Tisch voll liegt mit Unterlagen. Das ist nicht immer so, aber meistens, dass hier irgendwas rumliegt. Im Augenblick haben wir hier gerade eine Sammlung, die wir digitalisieren. Kurz nachdem wir in das Haus, in dem wir jetzt sind, in dieses Bessunger Kavaliershaus gezogen sind, 1997, kurz danach kamen zwei ältere Herren vorbei und klingelten an der Tür draußen. Und der eine von beiden sagte, ich habe da bei mir im Keller einen Koffer und Kisten gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, aber das ist bestimmt bei Ihnen gut aufgehoben. Es handelte sich um die Korrespondenz des Hot Club Frankfurt und der Deutschen Jazzföderation aus den 40er und 50er Jahren. Die Deutsche Jazzföderation war ein Zusammenschluss westdeutscher Jazzclubs. Und diese Korrespondenz ist jetzt hier komplett. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Ordner. Zu einer Zeit, als man eben noch nicht per E-Mail geschrieben hat, sondern lange Briefe geschrieben hat, haben die Clubvorstände sich bei der Deutschen Jazzföderation gemeldet, erzählt, was sie gerade machen, was für Probleme sie mit den Behörden zum Beispiel haben, was sie planen an Konzerten. Die Deutsche Jazzföderation hat Tourneen organisiert mit amerikanischen oder europäischen Künstlerinnen und Künstlern. Und Behrendt war damals der Pressereferent für die Deutsche Jazzföderation und korrespondiert hier mit dem Präsidenten der Deutschen Jazzföderation darüber, was man denn von Rundfunkseite machen könnte, zum Beispiel um das Deutsche Jazzfestival mitzuschneiden, um Werbung zu machen für diese Musik im Rundfunk und sonst wo. Es gab Diskussionen über die Wertschätzung dieser Musik im allgemeinen Kulturdiskurs. Es gab Diskussionen über die Vergnügungssteuer, die damals für Jazzkonzerte anfiel, aber nicht für klassische Konzerte. Und die Deutsche Jazzföderation, Behrendt und andere auch, setzten sich dafür ein, dass der Jazz als eine Kunstmusik eingestuft wurde von den Steuerbehörden, sodass diese Vergnügungssteuer fortfallen würde.
Wo man sein Büro verlässt, begegnen wir einem Mitarbeiter. Und natürlich wollte ich wissen, wer denn alles in diesem Haus tätig ist.
Wir sind zu dritt, Arndt Weidler, Marie Hertling, meine Kollegen und ich. Und wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, die so einmal pro Woche kommen und uns helfen bei der Archivierung, bei der Digitalisierung von Materialien.
Auf dem Weg durch das verwinkelte Haus kommen wir auf der gleichen Etage wie sein Büro in den ersten Archivraum. Und der ist vollgestopft mit Büchern.
Eigentlich sieht so ein Jazzarchiv nicht anders aus als andere Archive auch. Es sind Regale und es sind Bücher, die in Regalen stehen, die möglichst so sortiert sind, dass man sie wiederfindet, die erfasst sind. Also wir machen Archivarbeit wie jedes andere Archiv auch. Das Faszinierende an diesem Archiv ist natürlich, dass sich alles um swingende Musik dreht, alles um Improvisation dreht. Und dass man eigentlich sämtliche wichtige Literatur hier findet, die zum Jazz jemals veröffentlicht wurde. Das heißt, man muss nicht, um über Jazz zu forschen, in die Vereinigten Staaten reisen. Man kann das alles hier in Europa machen, kann nach Darmstadt kommen, kann sich hier einschließen und recherchieren. Heute läuft natürlich jede Menge an Recherche auch schon online. Aber letzten Endes kommt man zumindest wenn man sich ernsthaft mit dieser Musik beschäftigt, kommt man eigentlich um so eine Archivrecherche nicht herum. Wir sind ein Archiv, das genutzt werden soll. Also die Nutzer sind bei uns stehen bei uns im Vordergrund. Wir archivieren nicht für Ewigkeit, wir archivieren dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer hierher kommen können, recherchieren können. Ja, hier sind wir jetzt in so einem Kuschraum, in dem Diskografien stehen und Zeitungsausschnittssammlungen und Noten und Diskografien, ne? Also Plattenverzeichnisse. Die Jazzgeschichte ist ja uns eigentlich nur deshalb bewusst, weil es die Erfindung der Tonaufzeichnung gab, weil irgendwann mal jemand die Schallplatte erfunden hat. Und weil wir dadurch heute noch hören können, wie es klang, als vor 100 Jahren King Oliver und seine Creole Jazz Band die ersten Aufnahmen mit Louis Armstrong machte. Hätte es die Plattenaufzeichnung nicht gegeben, dann würden wir beide heute hier stehen und wir würden davon unterhalten, wie uns mal jemand erzählt hätte, dass deren Großvater jemanden kannte, dessen Tante oder Onkel mal aus Amerika in Amerika war und in einem Club war. Und da hätten sie eine Musik gehört, die hätte phänomenal geklungen, aber wir hatten keine Ahnung, wie das geklungen hat, weil wir die Plattenaufzeichnung nicht haben. Und von da sind solche Plattenverzeichnisse so ein bisschen das, was in der klassischen Musik die Werkverzeichnisse sind. Also das Köchelverzeichnis Mozart, das Bach-Werke-Verzeichnis oder andere Diskografien sind ist fast eine Wissenschaft für sich. Diskografen sind Leute, die manchmal wirklich von Plattennummern träumen. Und wir haben eine sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht. Wir haben hier also unterschiedlichste Arten von Diskografien stehen. In der Zwischenzeit ist sowas häufig übers Internet abrufbar. Tatsächlich aber ist selbst der Einblick in so frühe Diskografien, also die ersten Diskografien stammen von 1938 etwa, ist unheimlich interessant. Und wenn man sich dann bewusst macht, dass um so eine Diskografie zu erstellen, die Leute ja, das war ja nicht so, dass man einfach in die Plattenfirmenarchive ging und guckte, wer hat da bei einer Aufnahme mitgespielt, sondern man musste Musiker interviewen. Also wenn die Musiker irgendwo spielten, dann gingen die Diskografen hin und fragten, sag mal, du hast doch vor 15, 20 Jahren bei einer Aufnahme gespielt, wer war denn da noch bei? Kannst du dich noch erinnern? Ja, und das ist ein großes Guessing Game. Also da wurde großes Rätselraten darum. Und es gibt tatsächlich noch heute Zeitschriften, die sich mit laufenden Korrekturen zu Diskografien beschäftigen. Fotoarchiv. Behrendt hatte eine große Sammlung an Fotoabzügen, die er brauchte für seine verschiedenen Veröffentlichungen, seine Bücher, die Jazzkalender, die er jedes Jahr rausgab. Und Fotografen versorgten ihn mit Abzügen. Also damals war das ja alles noch nicht digital. Und wir haben diese Sammlung komplett übernommen. Das sind in der Zwischenzeit etwa 40.000, 50.000 Abzüge zur Jazzgeschichte von den Anfängen bis in Behrendts Gegenwart. Und wir führen diese Sammlung fort, in der Zwischenzeit digital. Also Fotografen, Fotografinnen versorgen uns mit digitalen Abzügen, also mit digitalen Dateien über aktuelle Jazzgeschehnisse. Das ist halt, naja, unsere Aufgabe als Archiv, sowas zu dokumentieren, wird regelmäßig genutzt von Verlagen oder Zeitschriften, die bei uns nachfragen, wenn sie historische Fotos brauchen, in einer guten Auflösung, in einer guten Qualität. Auch da in der Zwischenzeit ist vieles übers Internet möglich. Bei uns weiß man zumindest auch noch, wie das mit den Rechten ist. Also das ist halt bei Fotos ja immer eine wichtige Sache.
Langsam wird mir bewusst, wie umfangreich die Sammlung ist, wie aufwendig das sein muss, jedes einzelne Bild, jedes einzelne Dokument zu sichten, anzuschreiben, am richtigen Ort richtig lagern. Das kostet sicher Geld und der Wolfram hat mir gesagt, dass das im Rahmen von einem Budget passiert, das sie haben und dass sie noch lange nicht alles digitalisieren können, was sie Lust haben. Sie tun das sukzessive digitalisieren. Und wenn jemand kommt und eine Anfrage hat, dann ist das gerade wieder ein Grund, um etwas ins digitale Archiv aufzunehmen.
Ja, Zeitschriften von A bis Z, gebunden, ein ganzer Raum voll, von den 20er Jahren bis in die Gegenwart, aus allen Ländern der Welt, von Deutschland über die USA bis Japan. Und das Alleinstellungsmerkmal, das wir haben, ist, dass diese Zeitschriften zu großen Teilen erfasst sind. Das heißt, wir wissen, was in diesen Zeitschriften drinsteht. Wir haben eine Datenbank, in der man die Artikel recherchieren kann. Wir schicken Interessenten, also Forscherinnen, Forschern, Journalisten, Musikern per E-Mail Literaturlisten zu, sodass die sich vorbereiten können, wenn sie uns zum Beispiel besuchen oder dass sie sich einzelne Artikel als Scans bestellen können. Das ist auch möglich. Wir haben sicherlich die Hälfte dieses Zeitschriftenbestands erfasst, und zwar komplett erfasst, also dass wir wirklich jeden einzelnen Artikel da drin erfasst haben.
Täglich kommen etwa 30 bis 50 Rechercheanfragen im Jazz-Institut an. Die meisten davon kann man mit einem Klick erledigen, so der Wolfram. Gewisse sind dann aber auch wieder aufwendiger. Und warum so viele Anfragen kommen, hat auch noch ganz einen anderen Grund.
Ja, warum sind so viele? Weil wir international arbeiten. Also die Anfragen kommen auch wirklich von überall her, also aus den USA, genauso wie aus Europa oder sonst woher. Der einzige Studiengang zur Jazzforschung an der Rutgers University in Newark, New Jersey, die Studierenden dort müssen, wenn immer sie eine Hausarbeit schreiben, sich zuerst nach Darmstadt wenden. Das ist insbesondere deshalb ganz amüsant, weil an derselben Universität quasi zwei Räume weiter das weltgrößte Jazzarchiv existiert. Aber wir sind zum was die Aufarbeitung unserer Literatur anbelangt, also die Erfassung der Literatur, sind wir einfach weiter als die. Das ist kein Zufall, sondern als wir anfingen, unser Archiv zu strukturieren, da wussten wir schon, was die anderen Archive machen. Wir haben uns ja umgehört, haben gesagt, wo sind deren Schwerpunkte, wo sind die besonders gut drin, was fehlt. Und wir sind dann haben dann versucht, das, was fehlte, auszugleichen. Und das macht sich jetzt so ein bisschen bezahlt, dass dass man tatsächlich in amerikanischen Dissertationen oder musikwissenschaftlichen Arbeiten über Jazz an irgendeiner Stelle das Jazz-Institut Darmstadt erwähnt findet. Da bin ich mir ganz stolz drauf.
Auf dem Weg in den nächsten Raum bleibt der Wolfram vor einer Kiste stehen, wo ich so komische Fratze angrinst.
Eine Kiste mit einer bunten Maske. Wir haben vor 2 Jahren die Sammlung von Hartmut Gierken übernommen. Hartmut Gierken war ein Poet und Kulturmanager, hat lange Zeit für das Goethe-Institut gearbeitet, unter anderem Posten in Griechenland und in Ägypten gehabt. Und er ist Jazzfans bekannt als einer der größten Sun Ra-Sammler und Sun Ra-Kenner. Dieses Sun Ra-Archiv ist die größte Recherchesammlung zu Sun Ra, ich würde mal sagen weltweit, und sorgt seitdem wir sie haben dafür, dass wir relativ häufig Besucher kommen, die nur deswegen kommen. Jetzt gerade vor 3 Wochen war ein amerikanischer Forscher hier, der für einen Dokumentarfilm quasi die Vorrecherche gemacht hat, über einen Dokumentarfilm über Sun Ra, der von einem renommierten afroamerikanischen Regisseur gedreht werden wird. Und der war einfach nur sehr begeistert davon, dass er hier alles an einem Ort fand. Ne?
Und vom Sun Ra hören wir jetzt auch Musik. Der Wolfram hat sich ein Stück gewünscht. Vom Sun Ra ausgesucht haben wir Tiny Pyramids. Thank you. Und im gleichen Raum, wie die Kiste mit der Maske aus dieser Sunra-Sammlung steht, treffen wir auf eine ganz bekannte Schweizer Jazz-Persönlichkeit.
Die George-Grund-Sammlung. Wir haben vom Sohn von George Grunz, von Felix Grunz, vor gar nicht so langer Zeit, also in diesem Jahr, 2023, die Papiere von George Grunz übernommen, die sich mit dem Berliner Jazzfest auseinandersetzen. Grunz war Nachfolger von Behrendt. Behrendt hat 1964 die Berliner Jazztage gegründet und hat sie bis 1971 verantwortet. Und 1972 hat George Grunz die künstlerische Leitung dieser Jazztage übernommen und das bis 1994 gemacht. Und wir haben hier die gesamte Korrespondenz über die Jazztage, die Korrespondenz, also Behrendt und Grunz haben sich dann relativ schnell zerstritten. Und zwar so zerstritten, wie man das nur in den 70er Jahren konnte. Ich glaube, so heute kann man sich nicht mehr so zerstreiten. Also mit Briefwechseln zerstritten, die doch sehr zur Sache gehen. Und das ist also alles hier dokumentiert. Und ich habe da bislang nur so stückweise hineingeguckt. Aber es ist für Forscher eine total spannende Sammlung, weil man hinter die Kulissen eines der wichtigsten europäischen Festivals gucken kann. Also es gibt auch die Korrespondenz über die Auswahl der Künstler, es gibt Korrespondenz mit den Künstlern oder mit den Agenturen, es gibt die Korrespondenz um die Finanzierung des Ganzen, um Diskussionen mit den Rundfunkanstalten, die das Ganze immer aufzeichneten. Es gibt ästhetische Diskussionen, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Grunz hat sich ja um alles selber gekümmert. Er hat mit Musikerinnen und Musikern korrespondiert und ihnen gesagt, also pass mal auf, wenn du bei uns auftreten willst, ich würde dich ja gerne dabei haben, aber sorg dafür, dass du nicht zu sehr in deinem Berufsleben abgelenkt wird. Ich denke jetzt gerade an einen Brief, den er an einen immer noch gar nicht so unrenommierten Pianisten schrieb, dem er sagte, ich habe gehört, dass du deinen Zivildienst anfängst. Du weißt schon, dass du als Musiker, ich bewundere dich als Musiker, aber du weißt schon, dass du als Musiker eigentlich bei der Musik bleiben musst. Sonst wirst du, wenn du da 15 Monate rausgenommen wirst und nicht jeden Tag 8 Stunden übst, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann weiß ich nicht, ob das deiner Karriere zugutekommt. Und ich weiß auch nicht, ob wir dich dann bei den Berliner Jazztagen das nächste Mal wirklich engagieren können. Also er hat da ziemlich eingegriffen. Das ist auch eine Zeit, das würde man heute so nicht mehr machen. Ne? Also, aber total spannend, solche Blicke hinter die Kulissen zu erleben. Solche Korrespondenz wie die von Grunz oder die, über die ich vorhin gesprochen habe im Zusammenhang mit der Deutschen Jazzföderation, ist uns besonders wichtig, weil das sind Sachen, die finden sich sonst in keinen Archiven. Wir sagen auch immer, wenn uns Sammlungen angeboten werden, sagen wir häufig Leuten, denkt auch daran, was mit eurer Korrespondenz mal passiert. Das ist jetzt in der Zeit der E-Mail für alle Archive, nicht nur im Jazzbereich, sondern ganz allgemein ein großes Problem. Wie wird man wohl die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts mal dokumentieren, wenn die Leute ihre E-Mails nach einer gewissen Weile wegschmeißen? Ne?
Und natürlich hat es in so einem Jazzarchiv auch Musik, neben all diesen Briefen, Büchern und Magazinen. Und genau dort stehen wir jetzt.
Ja, hier sind wir in dem... Ich nenne das immer so, dass das ist eigentlich das Herz des Instituts, der Raum, in dem die Langspielplatten stehen. Und es ist kein großer Raum, es ist ein kleiner Raum, aber alle Wände sind voll mit Regalen und Platten überall drin. Und es ist tatsächlich nur vielleicht ein Drittel dessen, was wir an Schallplatten besitzen. Insgesamt haben wir, keiner hat es genau gezählt, die Zahl ist jetzt komplett geschätzt, aber wahrscheinlich so um die 80.000 Tonträger unterschiedlichster Formate. Wahrscheinlich sind es mehr, ich habe keine Ahnung. Und noch vor 15 Jahren hatten wir 5 bis 10 Besucher pro Tag hier, die hierher gekommen sind, zum Teil aus der Region, zum Teil von weiter her, um in die Schallplatten hineinzuhören. In die Schallplatten, sagen wir, haben den Leuten immer gesagt, wir sind, ne, dieses Archiv ist zu benutzen da, ihr könnt euch die Schallplatten aufnehmen. Man konnte sich Überspielungen machen, damals auf Tonbandkassette. Heute haben wir 1 bis 2 Besucher pro Jahr, die wegen der Schallplatten hierher kommen. Es ist so, dass wir uns jedes Mal, wenn jemand kommt und Schallplatten hören will, müssen wir uns selbst wieder mit unserem Plattenspieler auseinandersetzen, weil wir den so selten bedienen. Womit hängt es zusammen? Natürlich damit, dass in der Zwischenzeit die Musik eigentlich im Internet verfügbar ist. Ne? Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja in den letzten Jahren so einige Bücher selbst verfasst. Ich habe für meine letzten Bücher, sowohl für das Buch, das Buch über Duke Ellington, als auch für die Monographie über den Jazz in Deutschland, fast nicht mehr an reale Tonträger rangehen müssen. Ich habe alles auf den in Streaming-Portalen oder YouTube oder sonst wo im Internet gefunden. Und zwar in so einer Qualität, dass man damit auch arbeiten kann, dass man wirklich weiß, was es ist. Und das heißt, für Recherchen braucht man nicht mehr unbedingt in ein Archiv gehen. Die Aufgaben eines Archivs haben sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert.
Doch auch die Anfänge von dem Archiv waren nicht einfach gewesen. Zum Beispiel haben sich die damaligen JazzmusikerInnen darüber beklagt, dass man so viel Geld in so ein Institut investiert.
Als das Archiv gegründet wurde 1990, waren die Musiker gar nicht so glücklich darüber. Wir haben Anrufe bekommen von Musikern vor allen Dingen, die sich darüber beschwerten, dass die Stadt Darmstadt für eine Plattensammlung, so wurde das nach außen wahrgenommen, es war ja mehr, aber für eine Plattensammlung so viel Geld ausgab. Es waren damals 300.000 D-Mark. Und meine Antwort damals war, kann's ja jetzt nicht ändern. Ich hab den Vertrag unterschrieben. Wir können das jetzt nicht auflösen, nur weil ihr das wollt. Was können wir denn machen, wovon ihr was habt? Und da war eine der Antworten, die wir am häufigsten bekamen, naja, wir bräuchten Gig-Guide, wir bräuchten Verzeichnis von Spielorten. Jeder Musiker, jede Musikerin, jeder Konzertagent hatte so seine eigene Liste im Schreibtisch liegen von Spielorten, die gut waren, wusste so in etwa, wie man eine Tournee zusammenbastelt, aber zahlreiche hatten das auch nicht. Und dann haben wir relativ schnell angefangen, tatsächlich solche Listen vorzulegen. 92 die erste Ausgabe des Wegweisers Jazz, in dem wir Clubs verzeichneten in ganz Deutschland. Auch das recherchieren zu einer Zeit, als es kein Internet gab. Also wir haben uns die Stadtmagazine von allen Städten in Deutschland zuschicken lassen, dann durchgeguckt für 2-3 Monate, wo spielt Jazz, dann die Leute kontaktiert, angerufen, gefragt, wie viel macht ihr, was habt ihr für ein Instrument auf der Bühne stehen, etc. In der Zwischenzeit ist das ins Internet gewandert. Auf unserer Website kann man den Wegweiser Jazz kostenfrei nutzen. Also das ist eine Datenbank in der Zwischenzeit. Aber es war für uns so der Einstieg, deshalb erzähle ich das, in einen anderen Teil unserer Arbeit, nämlich in die Lobbyarbeit. Haben dann mitgewirkt daran, dass sich hier in Deutschland eine Vereinigung gegründet hat, die Bundeskonferenz Jazz, die auf Bundesebene versucht, die Situation von Musikerinnen und Musikern zu verbessern oder überhaupt die Jazzszene zu fördern. Die Bundeskonferenz Jazz hat unter anderem das German Jazz Meeting so ein Showcase Festival mit ins Leben gerufen, den Applaus initiiert. Das ist ein Spielstättenprogrammpreis, der vom Bundeskulturministerium ausgerichtet wird, oder den Deutschen Jazzpreis, der jetzt in 2 Wochen wieder vergeben wird. Also all das sind so, das haben nicht wir erfunden, aber diese Lobbyarbeit war sehr wichtig und wir sind da relativ schnell hineingerutscht. Und dadurch, dass wir unabhängig sind, und zwar wirklich von allen, als eine städtische Einrichtung, man muss das immer wieder betonen, die Stadt leistet sich sowas, unabhängig sind, festbezahlte Angestellte, hatten wir ein anderes Standing als meinetwegen eine Lobbyorganisation wie die Deutsche Jazzunion, die ein Verein, eine Interessenvertretung der Musikerinnen und Musiker ist. Und das hat, glaube ich, dem Stellenwert des Jazz hier in Deutschland sehr geholfen.
Neben dieser intensiven Arbeit im Institut, im Archiv oder jetzt gerade auch die genannte Lobbyarbeit, hat es im Keller vom Institut auch einen kleinen Musikclub. Der Wolfram hat mich kurz abgeführt. Es hat dort eine Bar, einen Flügel, ein Schlagzeug auf einer Bühne. Dort finden regelmässig Konzerte statt, organisiert vom Institut selber, aber auch von ganz anderen Organisationen. Für den letzten Teil von unserem Gespräch haben wir uns ins Pärkli vor dem Institut gesetzt. Und ich wollte wissen, ob dann auch die jungen JazzmusikerInnen sich für das Institut interessieren und es nutzen.
Ja und nein. Also sie lernen es dann kennen, wenn sie eine Masterarbeit oder irgendeine Arbeit über Jazz schreiben und dann feststellen, dass sie irgendwie Material brauchen oder dass sie Ansprechpartner brauchen. Auch das fehlt häufig an den Hochschulen. Ansprechpartner, mit denen sie mal über das Thema oder die These, die sie da vertreten, reden wollen. Wenn die Hochschulen hier in der Region sind, dann haben wir eigentlich mit den meisten Hochschulen, denen haben wir immer angeboten, kommt doch mal vorbei. Und wir arbeiten sehr eng vor allen Dingen mit dem Jazzstudiengang in Mainz zusammen, haben dort auch eine Veranstaltungsreihe, die Mainzer Jazzgespräche, die wir von hier aus organisieren, wo wir versuchen, so ein bisschen interdisziplinär über Jazz zu sprechen, also Musiker und Musikerinnen, Wissenschaftler aus anderen Bereichen, Musikwissenschaftler zusammenzubringen, um über einzelne Themen mal zu sprechen und immer auch die Studierenden selbst mit dazu zu bringen. Letztens haben wir eine Sendung gehabt über die Zukunft des Jazz im Radio und haben dann eine Podcasterin dabei gehabt und eine vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und haben dabei festgestellt, also dass die Studierenden von den Studierenden, die alle so in frühen 20ern ist, niemand mehr Radio hört. Niemand mehr. Niemand. Kein einziger. Wir haben noch vielleicht eine Sache, die mir durchaus wichtig ist. Wir alle zwei Jahre veranstalten wir unser Darmstädter Jazzforum, eine Konferenz, mal deutschlandweit, mal international, ganz unterschiedlich, zu immer einem einzelnen Thema, bei dem wir auch versuchen, interdisziplinär vorzugehen, vor allen Dingen aber Musikerinnen und Musiker mit einzubinden. Also nicht nur Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, sondern immer auch Leute, die selbst die Musik machen, mit dabei zu haben, um über bestimmte Themen zu reden. Da haben wir mal vor einigen Jahren ein Forum gemacht über Gender and Identity, wo es eben nicht nur um Frauen ging, sondern ganz allgemein überhaupt, wie spiegelt sich eigentlich Identität in dieser Musik, wie sind die aktuellen Diskussionen darüber. Wir hatten unser letztes Jazzforum, da ging es um Diversität im Jazz. Und das Jazzforum, das wir jetzt in diesem Herbst machen werden, Ende September, hat die Überschrift Destination Unknown, die Zukunft des Jazz. Da werden wir also Musiker und Musiker, Veranstalterinnen, Veranstalter, Journalisten, Wissenschaftler für 3 Tage zusammenbringen, die so ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich, also zum Teil über ihren Traum von einer Zukunft, zum Teil aber auch darüber, was ist eigentlich nötig, um dieser Musik eine Zukunft zu geben. Ist es tatsächlich noch sinnvoll, in diesen Genrebegriffen zu denken, also wirklich noch in so einem Begriff wie Jazz zu denken, wenn sich doch die Realität eigentlich ganz anders darstellt?
Das Engagement, die Leidenschaft und der Einsatz weit über die Archivarbeit aus, die der Wolfram und sein Team an den Tag legen, hat mich sehr inspiriert und beeindruckt. Und beeindruckt ist wohl auch sein Chef gewesen, nachdem er privat verreist ist nach New York.
Wir sind eine Einrichtung der Stadt Darmstadt, also unser Chef, mein Chef, mein direkter Vorgesetzter ist der Oberbürgermeister, der zugleich Kulturdezernent ist. Und der jetzige Oberbürgermeister war eigentlich nie großer Jazz-Fan, war immer Jimi Hendrix-Fan. Und ich habe ihm immer versucht zu erklären, dass Jimi Hendrix eigentlich auch Jazz ist. Aber das hat er, glaube ich, nie so richtig geglaubt. Jedenfalls ist der irgendwann nach New York in Urlaub gefahren mit seiner Frau zum ersten Mal. Sie haben sich eingemietet in einen Bed and Breakfast in Brooklyn. Und Wenn man aus Darmstadt kommt, in der Weltgeschichte rumreist und erklärt, woher man kommt, dann definiert man sich nie als Darmstädter. Also man erzählt immer, ich komme aus Darmstadt, das ist eine Stadt 30 Kilometer südlich von Frankfurt. Weil Frankfurt kennt jeder, Darmstadt kennt eben nicht unbedingt jeder. Und so passiert es da auch. Der Oberbürgermeister mietete sich da ein, sie packten ihre Koffer aus, gingen runter, unterhielten sich mit der Pensionswirtin. Und die fragte, ja, wo kommt ihr denn her? Und er sagte, ja, ich bin Oberbürgermeister in Darmstadt und wollte weiterreden, unterbrach sie ihn und sagte, Darmstadt, the famous Jazz Institute Darmstadt. Und er war wie geplättet und schrieb mir am selben Tag noch eine Nachricht, Wolfram, wir müssen sprechen. Ich wusste nicht, worum es ging. Weil ihm bewusst wurde, dass dieses Investment in Kultur eben nicht nur ein weicher Standortfaktor ist, sondern es ist weit mehr. Es ist ein Investment in den Namen, in das Renommee einer Kommune. Und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns vom Jazz-Institut in Darmstadt. Ein Institut, das allen interessierten BesucherInnen, MusikerInnen jederzeit offen steht, vielleicht kurz das Telefon geben, ob es denn passt. Der Wolfram und sein Team nennen sich sicher gern Zeit. Und jetzt kommen wir zum letzten Musikwunsch von Wolfram und den seid ihr gerade selber an.
Spiel was von Christopher Dell, Vibraphon mit Jonas Westergaard und Christian Lillinger. Warum? Weil Christopher Dell erstens Darmstädter ist und zweitens auch ganz stark durch diese verschiedenen Traditionen hier in der Stadt geprägt ist. Also sich mit Komposition auseinandergesetzt hat, immer bei den Ferienkursen war und eine unheimlich komplexe Musik macht, die trotzdem einen Drive hat, der so wahnsinnig ist.
Kommen zum Musiktipp und in diesem Monat stellt euch der Journalist Christoph Thurnherr das Trio Lumor vor. Der Musiktipp wird euch präsentiert in Kooperation mit dem Magazin Jazz and More. Lumor ist ein Trio von Miriam Hessig, Stimme, Flo Hufschmid an den Drums und Manuel Siedler an der Gitarre. Auffällig ist die Absenz des Basses. Sie hätten viel Neues erkundet und Sounds ausprobiert, erzählt der Gitarrist, der auch die Musik von Lumor komponiert hat. So habe sich der aktuelle Sound mit recht freien Rollen ergeben. Diese Freiheit ist sehr deutlich zu hören im Stück Intro, das nahtlos an das einleitende Morgenrot anschließt, sich geradezu aus diesem entwickelt. Das Stück beginnt mit einem Muster, in dem sich Gitarre und Stimme gegenseitig folgen. Damit stecken die beiden gemeinsam das Feld ab, in dem sich darauf jeder der drei MusikerInnen ausdrücken kann. Die ohne Bass gewissermaßen unvollständige Besetzung zwingt der Musik eine Offenheit auf, aber nicht nur in Bezug auf den individuellen Ausdruck. Das Sounddesign, die modellierende Veränderung des Gesamtklangs, ist ein weiteres prägendes Element auf der CD Flock of Birds und dieses kommt im zweiten Teil des Stücks Intro zur Geltung. Hier breiten sich die drei Instrumente horizontal aus, verteilen sich. Die Stimme bleibt nah als Referenzpunkt. Die Gitarre demgegenüber entfernt sich, erkundet die Umgebung. Wiederum nahtlos geht dieser Teil über in die wiederum konkretere Passage des folgenden Stücks mit dem Namen Dem Ende zu. Noch lange nicht das Ende der Reise, aber ein Schritt weiter auf der Erkundung von Ausdruck und Raum.